Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind Katrin Wittber-Gubler, Mitinhaberin und Verwaltungsrätin der GBL Gubler AG, und Peter Hettich, Professor für öffentliches Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen. Sie sprechen über die zunehmende Regulierung, schwindende Eigenverantwortung und richterliche Anmaßungen. Die Fragen stellen Ronny Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats, und sein Stellvertreter Lukas Leutzinger.
Katrin, wie erklärst du einem Laien, was GBL macht?
GBL, wir sind ein Familienunternehmen in der dritten Generation, gegründet von der Großmutter meines Mannes. Sie war die erste Berufsfotografin im Kanton Thurgau, und Fotografie war das erste Medium, das digitalisiert wurde. Und heute digitalisieren wir Organisationen vom Archivgut, Papier bis zu Menschen und Teams. Also wir scannen, da geht es wirklich. Wir organisieren Archive, da wir scannen, wir machen Data Enhancement and Enrichment, das ist KI getrieben, das sind Teams von der ETH, die bei uns arbeiten. Wir digitalisieren Prozesse und Strukturen. Ein analoger Prozess digital ist nicht unbedingt smart. Wir machen smarte Prozesse, wir integrieren Software von Drittanbietern, wir machen Projektleitungen, und der wirklich spannende Teil für mich ist, wir digitalisieren Menschen und Teams, das ist Change Management. Das ist der ganze Kulturwandel, der geschehen muss, das ist Führung, Kultur, Change. Das macht unsere Firma.
Also sehr vielseitig. Wo liegen denn eure Herausforderungen im Moment?
Wir sind ein Familienunternehmen, wir sind 50 Mitarbeitende. Die Herausforderungen sind wachsen, genügend Mitdenker finden, um Wachstum abstützen zu können, Strukturen zu schaffen, die Wachstum tragen. Das würde ich sagen, sind die großen Herausforderungen, und dann ist es Konkurrenz im Markt.
Wo spürst du im Alltag die Regulierung?
WTO-Ausschreibungen. Also das nimmt beständig zu, was nachgewiesen werden muss, wie viele ISO-Zertifizierungen, Zertifikate gefordert werden. Das ist für ein Kleinunternehmen ein Hosenlupf. Also WTO-Ausschreibungen sind sowieso sehr aufwendig, die werden immer aufwendiger. Wir merken schon, dass vielfach Juristen von extern hinzugezogen werden. Ausschreibungen sind kompliziert, sind nicht immer zielgerichtet. Oft fragt man sich, was möchte der Kunde eigentlich wirklich? Hat er jetzt einfach irgendwie Copy-Paste gemacht, um sich abzusichern? Und dann, ja, viele Nachweise für was auch immer. Social Sustainability, Mitarbeiterentwicklung. Was ein Familienunternehmen eigentlich inhärent lebt, weil ein Familienunternehmen nachhaltig aufgestellt ist. Das sind lauter Faktoren, die ich unter Nachhaltigkeit subsumiere. Und wenn man diese nicht lebt, dann gibt es einem auch gar nicht mehr. Aber diese Prozesse alle zertifizieren zu lassen, nachweisen zu lassen, ich denke, da kannst du ein Lied davon singen. Ich war jetzt gerade an einer Veranstaltung einer Bank, wo es um solche Themen ging. Interessant, ja. Das sind unsere Herausforderungen.
Naja, das Beschaffungsrecht ist mir nicht ganz fremd, das muss ich sagen. Ja, und ich sehe das auch, ich meine, ich verstehe das. Das ist ja aus den 90er Jahren gekommen, die Märkte waren geschlossen, man wollte das öffnen, und das, die Formalisierung, die sollte da erreichen, dass alle gleich behandelt werden. Aber auf solche informellen Prozesse nimmt man dann gar keine Rücksicht mehr. Oder man schaut nicht mehr durch die Leute durch, sondern schaut, welche Zertifizierungen sie bringen, welche Papiere da eingereicht werden. So eine Check-the-Box-Mentalität. Und wahrscheinlich erreicht man gar nicht so viel in puncto Nachhaltigkeit oder Social Sustainability mit dem Ganzen.
Nein, ich denke auch nicht. Und ich glaube auch, das wirtschaftlich günstigste Angebot, das sieht man, manchmal kann man es in der Zeitung lesen, das wirtschaftlich günstigste Angebot ist nicht immer das Angebot, das auch wirtschaftlich oder überhaupt sinnvoll ist. Es gibt viele Projekte, die scheitern, weil der vermeintlich günstigste Anbieter nicht der günstigste war, weil er gar nicht in der Lage war, den Auftrag zu erledigen, und es wird frisch ausgeschrieben. Also da sind wir irgendwo an Grenzen gestoßen.
Peter, du beschäftigst dich aus juristischer Sicht mit dem Thema Regulierung. Du hast auch einen Blog, regulierung.ch. Was fasziniert dich an diesem Thema?
Ja, das Thema ist wahnsinnig spannend, weil es an verschiedenen Schnittstellen ist. Also zu dem Thema gekommen bin ich eigentlich über das Kartellrecht, so eine Urform von Regulierung. Und da habe ich gesehen, das ist einfach spannend, weil es interdisziplinär ist. Das hat Bezüge zur Volkswirtschaftslehre, zur Betriebswirtschaftslehre. Aber was besonders toll war, ist, dass bei all diesen Fällen sah man Businessmodelle. Man sah Unternehmen, die versucht haben, sich irgendwie aufzustellen, irgendwas gemacht haben, vielleicht Grenzen überschritten haben. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt über Prozesse in der Wirtschaft. Und das hat mich fasziniert. Und Regulierung ist dann einfach eine Weiterentwicklung von dem Ganzen. Oder? Das ist ein spezielles Wettbewerbsrecht, Kartellrecht.
Was hast du denn gelernt zum Beispiel über Unternehmen?
Ich habe gelernt, dass man mit formalen Regeln vielleicht nur bis zu einem gewissen Punkt kommt. Ich habe gelernt, dass das formale Gesetz irgendwann an gewisse Grenzen kommt, was Steuerung von Leuten, Incentivierung von Leuten angeht. Dass es ganz viel rundherum gibt, was auch reinspielt, die Kultur, die Personen, die dort am Ruder sind, wer setzt das durch, in welchen Verfahren, das alles spielt eine Rolle, auch das soziale Umfeld. Und dann erst sieht man, wie Recht überhaupt Wirkung entfaltet. Und wenn ich was gelernt habe aus all diesem, dass man sich von diesen formalen Gesetzen manchmal lösen muss und schauen muss, wie wirken das in der Praxis? Was sind die Wirkungen und was sind die Nebenwirkungen? Erreicht man überhaupt die Ziele oder nicht?
Ja.
Also ich denke noch, Regulierung wirkt ja auch innovationsbremsend. Also Unternehmen sind dann innovativ, wenn der Druck genug hoch ist. Dann werden Unternehmen extrem innovativ und dann entsteht Neues. Und vielfach das Gesetz, Regulierung ist ja immer einen Schritt hinterher. Also ich denke, wenn wir jetzt zum Beispiel das Arbeitsrecht anschauen, wir operieren hier mit einem Vehikel aus dem 19. Jahrhundert und möchten aber im 21. Jahrhundert jetzt die Situation irgendwie abbilden. Wir haben Unternehmen, die sind im Metaverse unterwegs. Also diese Gleichzeitigkeit, das finde ich schon spannend.
Ja, das hinkt immer hinterher. Ich war jetzt gestern in einer Fernsehsendung und da hat jemand gesagt, ja, mit Verboten fördern wir Innovation. Das ist so eine furchtbare Vorstellung. Es stimmt teilweise sogar, weil es die Unternehmen zwingt, Workarounds zu finden, oder vor allem, wenn das Verbot unsinnig ist. Und wenn es nicht so viel ist, dann ist es wie ein Stein, den man in einen Bach wirft, dann fließt das Wasser einfach rundum.
Ja, aber Unternehmen sind ja schlau, Unternehmen sind klug. Ich meine, Unternehmen sind ja Kollaborationsplattformen. Und Menschen, Schwarmintelligenz, die sind intelligent und Unternehmen möchten ja intelligent und nicht schlau sein. Aber wenn ich Workarounds brauche, dann wird es eben zur Schlaumeierei. Und das dient dem Markt nicht und das dient der Gesellschaft nicht. Also Regulierung, ja, ich verstehe, dass wir Regulierung brauchen. Im luftleeren Raum funktioniert auch nichts. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die EU anschauen, Innovation findet in Amerika statt, findet in Asien statt, in Europa. Was findet in Europa statt? Geopolitisch gesehen, Europa, wir hätten zwar hier in der Schweiz Wissen, Know-how, das wandert aber ab und die EU beschäftigt sich mit Regulierung.
Also wir spüren das ja alle. Also ich habe jetzt gerade heute wieder Kontakt mit einem lieben Kollegen, der sich sehr stark mit dem befasst, der sieht, dass im Kapitalismus, wenn man so will, irgendwo ist ein Wurm drin, manche Sachen funktionieren nicht mehr, viel Vertrauen ist irgendwie gar nicht mehr da, oder auch zur Gesellschaft, auch zur Politik. Aber das, was wir machen, hilft nicht, oder? Sondern begünstigt eben die Schlaumeier, die dann diese zusätzlichen Regulierungen nutzen, um Märkte abzuschotten, Innovation zu behindern, sich Vorteile zu verschaffen. Die sind politisch gut vernetzt, aber das ist nicht das, was das Gemeinwohl fördert am Schluss.
Da bin ich einverstanden.
Kathrin, im Alltag, wo hast du denn am meisten Probleme mit der Regulierung und von wo kommt sie? Also das ist die WTO-Regulierung erwähnt, die EU. Es gibt natürlich auch in der Schweiz, wird die ganze Zeit neue Verordnungen erlassen?
Also, ja, wir haben unser Unternehmen im Kanton Thurgau. Der Thurgau ist pragmatisch, kurze Wege. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, wir leiden jetzt wahnsinnig unter Regulierung. Und doch, wir haben Geschäftsbeziehungen nach Indien. Da war einmal die Idee, wir könnten jemanden bei uns einstellen. Das ist kontingentiert, das geht nicht. Kontingent im Kanton Thurgau abgeschöpft, gibt keine andere Möglichkeit. Und hier denke ich, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sich im Metaverse bewegt. Der spricht von E-Citizens. Wir in der Schweiz, wir schaffen die E-ID nicht. Und da stößt man schon an Grenzen. Der Kunde, auch die öffentliche Hand, möchte günstig einkaufen. Sie zwingt einem ja zu diesem Wettbewerb, gleichzeitig das Ausweichen, das Kostenoptimieren wird erschwert. Also so spüren wir Regulierung schon.
Du bist ja auch Gemeinderätin im Frauenfeld. Jetzt sind Unternehmer, die politische Ämter innehaben, ein bisschen zur Ausnahme geworden.
Leider, ja.
Vielen ist der zeitliche Aufwand zu groß. Warum tust du dir das an?
Mich hat Politik schon immer interessiert. Ich bin in einem politisierten Haus aufgewachsen. Ich habe an der HSG internationale Beziehungen studiert. Ich habe Überzeugungen und ich habe festgestellt, ich möchte für meine Kinder eine Schweiz, in der sie leben können, in der sie gut leben können. Und ich glaube, ich habe liberale Überzeugungen, ich politisiere für die FDP. Und ich sehe, dass diese Werte unter Druck geraten. Und da möchte ich mich einsetzen. Ich möchte mich einsetzen für eine freie Schweiz, für Subsidiaritätsprinzip zum Beispiel, solche Grundprinzipien der Bundesverfassung, die finde ich enorm wichtig. Und ja, da setze ich mich dafür ein. Mein Mann engagiert sich politisch nicht. Ich habe das Privileg, dass ich beides machen kann, weil er eben der Hauptunternehmer ist.
Du hast vergangenes Jahr einen Vorstoß eingereicht, wo du die grassierende Ausgabenwut in der Frauenfelder Stadtverwaltung kritisiert hast. Warum fällt Sparen Politikern so schwer?
Ich glaube, weil ganz viele Erwartungshaltungen da sind, weil ganz viel Klientelpolitik betrieben wird, weil ganz viele Politiker, ich kann jetzt nur vom Gemeinderat, spreche ich mal vom Gemeinderat Frauenfeld, ist aber eigentlich Wurst, sehen wir im nationalen Parlament genauso. Die Tendenz zu Berufspolitikern, die Tendenz, dass Politiker beim Staat angestellt sind, das ist eine Klientel, die steht nicht im Markt. Die kennt diesen Druck nicht. Ja, ich glaube, als Unternehmer weiß man, hey, Sapperlot, jetzt müssen wir reagieren. Und das kennt die Politik nicht. Die Politik verträgt Klientel. Und das ist schon, ich sehe das jetzt einfach bei uns in Frauenfeld, die Idee ist dann, ja, dann erhöhen wir die Steuern. Es ist sehr, sehr schwer. Und das sind Grundsatzdiskussionen, die wir führen müssen. Was ist die Aufgabe des Staates? Der Staat ist gewachsen und seit Corona wächst der Staat. Der Schrei des Bürgers nach dem Staat, der nimmt zu.
Ist eigentlich erstaunlich, oder? Also ich habe gedacht, als wir in diese Corona-Krise reingekommen sind und da dieses Notrecht gesehen haben und die Defizite dieses Notrechts, jetzt muss auch der jüngeren Generation klar sein, wo die Grenzen von staatlichem Handeln liegen, oder? Mhm. Sicher nicht im Feintuning der Wirtschaft, oder? Und dennoch, jetzt sind wir eigentlich beim Gegenteil, wenn ich mit Jüngeren rede, an Tagungen, auf der Straße oder mit Studenten, dann sehe ich einfach eine tiefe Gläubigkeit, dass der Staat die Dinge schon regeln kann, dass man, auch nach Verboten schreit, zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich kann mich nicht selber disziplinieren, ich würde immer in die Ferien fliegen, ich brauche ein Verbot von Inlandflügen und solche Dinge. Und das erschreckt mich auch ein bisschen, dieses geänderte Mindset, dass man so wenig auf die eigene Kraft oder Eigenverantwortung vertraut.
Ja, also das finde ich auch erschreckend. Und ich finde, ja, die Parallelen, die man auch zu 1930 ziehen kann, ich denke, rechts außen, das sind totalitäre Gelüste, die hier spürbar sind, schon immer. Und das Gleiche haben wir aber auf der linken Seite. Ich denke, für mich sind diese Pro-Palästina-Demonstrationen, das ist für mich unverständlich. Aber das ist auf der linken Seite genauso das Bedürfnis und offensichtlich auch der Schrei nach totalitären Strukturen und die Eigenverantwortung, die erodiert komplett. Und warum das so ist, ich glaube, dass in einer Gesellschaft, das sind tiefgreifende Ängste, Unzufriedenheiten, dass Antisemitismus in einer westlichen Demokratie, das war noch nie ein gutes Zeichen. Und da sind Wurzeln, da liegt irgendwas im Argen, das ich mir nicht so ganz erklären kann, warum.
Aber während der Corona haben ja natürlich auch die bürgerlichen Parteien mitgemacht mit diesen Freiheitseinschränkungen, ja, und gesagt, ja, das ist ganz wichtig, ja, es sind außergewöhnliche Zeiten, ja, wir müssen jetzt die Freiheit temporär, ja, aufgeben. Und also mich hat das schockiert, weil ich habe mir da immer gedacht, dass die Parteien, die ich wähle, die machen sowas nicht. Ich wähle sie ja genau, dass sie das, ja, sowas nicht machen, und dann kommt eine Ausnahmesituation. Und sie machen es trotzdem. Ja. Und das Gleiche ist natürlich auch mit der Bürokratie. Also die bürgerlichen Parteien jammern gerne, wie es immer mehr Bürokratie gibt. Aber sie verabschieden natürlich immer neue Gesetze und Verordnungen. Die Verordnungen kommen direkt aus der Exekutive.
Also, ja, ja, aber das sind bürgerliche Basis. Ja, genau. Also der Etatismus ist schon sehr stark verbreitet, und zwar durch alle Parteien. Mhm. Das sogar bei den Liberalen. Mhm. Ja. Und dass man Leistungen dann bestellt, man findet es wichtig, und dann baut sich die Bürokratie auf. Und es ist wahnsinnig schwierig, das wieder abzubauen. Ich sehe das auch bei uns an der Universität, oder dann sich Gedanken zu machen, was braucht es wirklich, was nicht, was könnten wir streichen, was könnten wir runterfahren. Das differenziert umzusetzen ist extrem schwierig, wenn dann sich auch Widerstände etablieren. Und dann kommt man dann zu fantasielosen Maßnahmen, wie ihr alle spart jetzt je 5%, egal ob es jetzt ausgewiesen ist oder an sich nicht wirklich sinnvoll.
Ja, aber da sind wir wieder am vorherigen Punkt, auch in der Politik. Warum ist Sparen in der Politik so schwierig? Sparen bedeutet priorisieren. Mhm. Und priorisieren bedeutet, das hat Priorität und das nicht, und auf das verzichte ich demzufolge oder dem weise ich weniger Mittel zu. Und priorisieren bedeutet auch in der Politik und auch in der Wirtschaft, ich stehe hin, ich fälle einen Entscheid und ich stehe für diesen Entscheid ein. Ich muss das in meinem Unternehmen machen, manchmal fällen wir unpopuläre Entscheide. Da muss man hinstehen, eine Haltung haben, Werte vertreten, nicht einknicken. Und ich denke, das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft, das vermisse ich, Menschen mit Charakter, die hinstehen und für etwas einstehen und nicht einknicken und sich nicht einem Mainstream beugen. Zeitgeist zieht vorbei, aber Zeitgeist, wie soll ich das jetzt sagen? Der stößt unsere Werte, das, was uns stark macht als Land auch, stößt die vom Sockel. Und bis wir das zusammengekittet haben, da frage ich mich manchmal,
die Freiheit,
ist das jetzt meine Entzauberung der Welt? War das schon immer so? Dann denke ich, nee, Kopf, einen Escher gab es ja auch, der ist doch hingestanden für etwas, der hat Werte geschaffen, Bleibendes. Hat er sein Geld mit Sklaverei verdient? Ja, klar, war in seiner Zeit, aber das war die Zeit.
Also eher nicht, aber...
Oder eher nicht, also bitte, keine Verunglimpfungen. Egal, ja.
Die Freiheit hat keine Lobby, oder?
Also ja.
Ich denke, das sieht man auch in der Politik, oder? Das Arbeiten an Rahmenbedingungen. Was ein Riesenbenefit für alle ist, aber was man sich nicht so auf die Fahne schreiben kann. Das ist man nicht so bereit zu tun. Nein. Lieber spricht man eine neue Subvention und lässt sich dann in einer Fabrik fotografieren, vor Maschinen am liebsten, ja, vor Menschen, die arbeiten, ja, oder? Ja. Aber das ist die, ja, Arbeit.
Und ich denke, es gibt ganz viele Themen, die sind unpopulär, mit denen lässt sich kein Blumenstrauß verdienen. Also ich kann vielleicht nur aus meinen politischen Erfahrungen erzählen in Frauenfeld. Da müsste man das Altersheim sanieren. Da spricht man von einem knappen dreistelligen Millionenbetrag. Die Stadtfinanzen in Frauenfeld sind schlecht. Hier möchte ich aktiv werden als Politikerin. Ich glaube auch nicht, dass das eine hoheitliche Aufgabe ist. Das interessiert niemanden. Mir wird gesagt, du, dann mit dem kannst du aufhören, da kannst du keine Blumen gewinnen. Dabei, das ist ja eines der großen Themen, die auch gesellschaftlich auf uns zukommen. Demografisch gesehen, das ist ja der doppelte demografische Effekt. Die Menschen werden immer älter, werden polymorbid, unten kommt nichts nach. Nein, das ist nicht populär, mit dem kann ich nicht politisieren.
Ist es eine Erodierung der Verantwortung? Oder war das in früher anders? Gab es mehr Politiker, die sich beschäftigt haben mit unpopulären Regulierungen, die aber Sinn gemacht haben?
Oh nein, das glaube ich nicht.
Das auch nicht,
aber es war irgendwie weniger, die hatten weniger Durchschlagskraft vielleicht.
Also heute werden wir doch auch von der Verwaltung geführt. Das ist doch mehr das Problem, dass die National- und Ständeräte gar keine Papers mehr lesen, sondern einfach zur richtigen Zeit reingehen, ja, und dann bitte mit dem Fraktionsentscheid abstimmen.
Die Verwaltung war sicher kleiner, oder? Konnte weniger machen.
Ja.
Die wachsende Verwaltung beschäftigt sich selber und uns alle auf. So, ja. Also das gibt ja diese Gesetzmäßigkeiten der Bürokratie, die dadurch schlagen, oder? Das irgendwie in den Griff zu kriegen, da hat ja noch niemand ein Rezept gefunden. Also auch in diesen Perioden, wo man gesagt hat, das waren so Deregulierungsperioden oder Liberalisierungsperioden, da wurde er einfach re-reguliert, aber nicht wirklich geöffnet oder abgeschafft.
Kennst du das auch vom eigenen Beispiel an der Universität?
Ja, also total. Ja, da hatten wir ja auch immer wieder Probleme, und die typische Reaktion ist dann, wenn jemand fehlbar ist, dass man dann alle reglementiert, oder? Statt das schwarze Schaf dann direkt anzugehen und auszumerzen, wenn nötig. Und das führt natürlich zu einem Wachstum an Regulieren, Compliance-Aufgaben, interne Kontrollsysteme, interne Revision, externe Revision. Oder? Und jeder hat dann andere Vorstellungen, wie es sein soll, was priorisiert werden muss, was alles belegt sein muss und was nicht. Oder diese informellen Prozesse, die auch wir hatten und die in einer kleineren Uni auch super funktioniert haben, die verschwinden zusehends, oder? Mhm. Und das spürt man stark. Ja? Und das beschäftigt natürlich auch die Akademie. Das ist übrigens auch ein Thema an vielen anderen Universitäten, oder? Dass diese universitären Verwaltungen extrem gewachsen sind, viele neue Aufgaben übernommen haben, die einem immer wieder auch als wichtig genug erschienen, dass man das macht, die vielleicht auch notwendig sind, aber die eine Wissensbürokratie geschaffen haben, die gar kein Wissen mehr erzeugt. Und allenfalls nur inkrementell, aber bahnbrechendes ist davon nicht zu erwarten.
Ja, und die Medien sind ja auch mitschuldig. Also die finden wieder einen neuen Missstand heraus, und dann muss dieser Missstand natürlich behoben werden. Und dann gibt es eine Kommission, und da gibt es eine neue Verordnung, und dann gibt es wieder neue Bürokratie.
Absolut, aber die Medien machen einfach ihre Arbeit, oder? Wenn ein Missstand nicht behoben wird intern und das in den Medien zum Thema wird, dann ist das halt so. Es ist dann vielfach überzeichnet, es ist vielleicht gar nicht so viel dahinter. Aber
es ist wäre halt denn eure Lösung gegen diese Tendenz der Regulierung und Bürokratisierung? Gibt es da einen goldenen Weg?
Wer nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel, oder? Und ich glaube, das war vor ungefähr einem Vierteljahr, da kam eine Studie von der Uni Zürich raus zur Regulierung, wo Regulierung eigentlich stattfindet. Man man würde ja denken, das Parlament, die Legislative, sei der große Regulierungskünstler. Aber das ist anscheinend gar nicht so, sondern das ist vor allem auf Verordnungsstufe, wo am meisten Regulierung stattfindet. Und ich kann nicht
da, müsste ja die Politik als Chef der Verwaltung halt mal ein Machtwort sprechen. Oder? Also die Verantwortung liegt ja letztlich nicht bei der Verwaltung.
Nein, die Verantwortung liegt in der Legislative. Aber ich glaube, hinter allem stehen Menschen. Und wenn Menschen nicht mehr bereit sind, sich zu exponieren, Verantwortung zu übernehmen, genau, dann versteckt man sich eben. Das ist ja, nehmen wir Sylt.
Ja.
Was jetzt da die Medien veranstaltet haben, das ist ja mehr als grenzwertig. Mhm. Da wurden ja Rechtssätze noch und nöcher verletzt. Also das ist ja wie...
Also dass man Menschen quasi an den Pranger gestellt hat.
Ja, ja. Also ich denke, diese Gesichter hätte man verpixelt zeigen sollen, müssen. Mhm. Und das ist so eine Tendenz, wo ich mich schon auch frage, was ist das für ein Bedürfnis, diese mediale Hexenjagd, das an den Pranger stellen?
Das verkauft sich auch. Das klingt sich gut. Also ist halt so.
Aber ich finde das Thema Verantwortung eben schon wichtig, oder? Wenn man Menschen hat in diesen Positionen, die auch mal einen Entscheid treffen, der vielleicht pragmatisch ist. Also das hast du vorhin gesagt, der Pragmatismus, der einfach vielleicht einfach das Richtige ist in dieser Situation für dieses Problem, aber nicht vielleicht voll den formalisierten Prozessen entspricht. Das findet man zusehends weniger. Mhm. Und was dann eben in solchen Verwaltungsprozessen, wenn dann eben das Problem sich etwas anders gestaltet, dann wird eskaliert an die höhere Instanz. Oder? Und dann immer höher. Und am Schluss muss die oberste Verwaltungsinstanz alle Entscheidungen treffen, also die irgendwie ein bisschen off sind. Und wenn niemand mehr das Risiko übernehmen möchte, einen Prozess verletzt zu haben, eine Dokumentation falsch gemacht zu haben, irgendein Reglement verletzt zu haben. Und diese Verantwortung, die erodiert, aber die kann auch nicht wachsen oder die kann auch nicht bestehen bleiben, wenn das Vertrauen nicht da ist, dass diese Leute dann vielleicht schon das Richtige machen. Oder?
Ich glaube, wir haben auch wie die Dimensionen verloren, dass irgendwie auch Vertrauen verloren, aber Vertrauen verloren, glaube ich, auch in verschiedenen Dimensionen. Das ist ja auch diese Null-Risikomentalität, der Staat als Vollkaskoversicherung. Also du hast das Beispiel gebracht, wenn jemand im universitären Bereich fehlbar ist. Es gibt dieses Beispiel aus dem Kanton Zürich, da wurde ein Kind von einem Hund gebissen. Das ist schlimm, das ist schrecklich in diesem Einzelfall. Aber daraus eine ganze Gesetzgebung aufzubauen, aufgrund eines tragischen, nicht in Abrede gestellten Einzelfalls, hier, glaube ich, haben wir eben auch Vertrauen verloren in, auf eine Art auch in das Leben. Leben ist, kommt mit Hochs und Tiefs, mit Up and Downs, diese Resilienz, die wir entwickeln müssen. Ich denke auch, warum können wir von Schneeflockengeneration reden? Da ist ja mit der Resilienz, mit diesem Urvertrauen, wir packen das, wir schaffen das, ich überwinde Schwierigkeiten, das ist Leben. Das haben wir auch verloren.
Das ist eine Frage der Kultur oder der Erziehung.
Resilienz, also Resilienzforschung, das weiß man ja, soweit ich das gelesen habe, weiß man ja noch gar nicht wirklich, wie Resilienz, kann man das erzieherisch unterstützen, ist das genetisch, sind das, ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist, glaube ich, so wie der Kern, um den sich unsere ganze Diskussion ja dreht. Ja. Wo, wo ging das verloren? Warum ging das verloren?
Ja, ich glaube, man hat auch einfach riesige Angst, die dass etwas gibt, wo man die Kontrolle nicht darüber hat. Dass es einen unregulierten Bereich gibt, wo irgendwie das passieren könnte oder auch das und das nächste Mal vielleicht das. Das hält man nicht mehr aus. Man hat es lange gut ausgehalten, sagt, okay, es ist nicht alles reguliert, aber heute habe ich das Gefühl, viele Leute denken, es muss jeder Einzelfall reguliert sein und das gibt ja dann keine gute Gesetzgebung.
Nein, das ist so, ja. Also was du angesprochen hast, eben diese Vollkasko-Mentalität eben nach diesen Regulierungen verlangt, könnte schon sein, dass diese Vollkasko-Mentalität vielleicht auch damit zusammenhängt, dass diese Zuversicht in die Zukunft verloren gegangen ist, oder? Ja. Und dass das kürzlich mal mit jemandem versprochen, dass dieses Wohlfahrtsversprechen nicht mehr da ist, oder? Sondern dass man den Leuten, auch den Jugendlichen, vehement einredet, dass es ihnen schlechter gehen wird in der Zukunft, dass sie weniger Wohlstand haben werden, dass sie sich niemals ein Haus kaufen können, wenn sie wollen, dass sie auch weniger lang leben werden und wahrscheinlich weniger gut versorgt sind und dass es ihnen einfach, sie unter jedem Titel zu bedauern sind gegenüber der jetzigen Generation. Das ist irgendwie das Narrativ, das heute vorherrscht. Und statt dass man an dem arbeitet und sagt, wir, auch die Politik, aber auch die Wirtschaft, wir arbeiten daran, dass auch die nächste Generation Wohlstand hat. Wir wollen daran arbeiten, dass jeder seinen bescheidenen Wohlstand oder sein Vermögen aufbauen kann, dass auch in Zukunft jeder medizinisch versorgt wird, das braucht auf hohem Niveau. Also dass dieses Wohlfahrtsversprechen, dass wir nicht an dem arbeiten und versuchen, eine positive Zukunftsvision den Leuten zu vermitteln, hey, wir schaffen das, eben, du hast es gesagt, wir schaffen das, das fehlt total. Ne? Und stattdessen entschuldigt man sich mit anderen Umständen, dass es eben, tut mir leid, ja, wir können euch das alles nicht bieten, weil wir müssen sowieso alle verzichten, aus verschiedenen Gründen, vom Klima, aber auch weil wir nicht mehr so innovativ sind und überaltert und ja. Das ist sehr bedauerlich.
Also was ich schon glaube, ich habe Zwillinge, die werden 18. Ich kann mich erinnern, Fall der Mauer, das war End of History. Ich bin groß geworden in einer Welt, das konnte ja nur noch besser werden. Also Fukuyama und all diese Dinge, die ich da im Studium gelesen habe. Ja, das war der Glaube, das kommt besser, die Welt wächst zusammen. Und wenn ich meine Söhne anschaue, sie haben die Corona-Pandemie erlebt, sie haben den Ukraine-Krieg, das ist eine Bedrohungslage, das nehmen Jugendliche so wahr. Es gibt den Pogrom in Israel, 7. Oktober. Das sind schon düstere Wolken. Das ist anders, als wie ich aufgewachsen bin. Das glaube ich schon. Interessant finde ich dann einfach diese jungen Menschen, die mit diesen Wolken, nennen wir das mal Wolken, aufwachsen. Die sind noch nicht mündig. Die stimmen noch nicht ab oder die stimmen ab, aber sind natürlich verglichen mit der Kohorte der 65-Plus-Jährigen vergleichsweise klein. Also ich denke mir immer, die Menschen, die jetzt in Pension sind, das war ja wirklich nur eine steigende Kurve. Wo kommt denn dies? Wo haben denn die das Vertrauen verloren und warum?
Vielleicht Zuversicht in die Zukunft ist ein gutes Stichwort. Peter, du hast dich jüngst zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall der sogenannten Klimasenioren, Seniorinnen geäußert und das kritisch beleuchtet. Was stört dich daran?
Oh, ganz, ganz vieles. Allein schon, dass man diese Klage zugelassen hat und in den Klimaseniorinnen ein spezielles Opfer sieht. Also sehe ich gar nicht so. Ich habe das Gefühl, dass hier der Gerichtshof für Menschenrechte war hier wirklich beseelt vom Wunsch, zu diesem Thema auch etwas sagen zu können. Und das war die Gelegenheit, wenn man da gesagt hätte, nein, das ist nicht ein Thema der Menschenrechte, dann wäre man aus geschieden aus diesem Dialog, oder? Und wollte hier auch einen Stake haben, sagen, Klimaschutz, das ist auch unser Thema, ein Thema des Gerichts. Und das muss für dafür, dass man hier an den Tisch sitzen konnte, in den Dialog eintreten konnte, hat man ziemlich viele, ja, Ecken abgeschnitten, oder? Und das Recht einfach schon weit gedehnt, weit über das, was etabliert war. Mhm. Und ich bedauere, dass das Gericht nicht einfach zufrieden war mit seiner Rolle, das Sicherheitsnetz für große Ungerechtigkeit in Europa zu bilden. Wenn alle Stricke reißen, dann kann ich an diesen Menschenrechtsgerichtshof kommen und bekomme vielleicht Gerechtigkeit. Ja. Aber stattdessen, ja, suchen sie diese neue Rolle, wollen die Menschenrechte weiterentwickeln, sind an der Front der Entwicklung, statt das Sicherheitsdispositiv zu bilden. Und das funktioniert bei einem internationalen Gericht nicht. Das ist eine internationale Instanz, ist weit weniger überzeugend in seiner Autorität als jetzt ein Bundesgericht. Oder? Und hier überdehnen sie ihre Rolle. Und das sieht man ja jetzt auch, gerade heute ist das passiert, dass die Politik jetzt plötzlich Kontra gibt, auf eine Art und Weise, die präzedenzlos ist. Ja, ich bedauere sehr, dass das Gericht diese Rolle so versteht, weil man hat versucht, denen eine Nachricht zu geben. Man hat ja die EMRK ist kürzlich abgeändert und den Gedanken der Subsidiarität verankert und den Gedanken, dass eben Menschenrechte in den Mitgliedstaaten weiterentwickelt werden, oder wo dann Bedürfnisse effektiv da sind und eine Gesellschaft das trägt. Und das hat man einfach ignoriert mit diesem Urteil. Mhm. Und jetzt haben wir den Salat, oder?
Das finde ich schön, wie du das formuliert hast, oder schön, das gefällt mir mit dem Sicherheitsnetz. Was sagst du jetzt zum ICC-Fall?
Zum Strafgerichtshof und zu den Haftbefehlen. Ja, also das ist gar nicht mehr mein Thema, von dem her, juristisch kann ich das gar nicht einschätzen. Aber ich habe, ja, das, also ich sehe hier ähnliche Kritikpunkte, wie du sie vorhin schon thematisiert hast, oder? Also für mich war dieser Übergriff am 7. Oktober, das war furchtbar anzusehen. Was ich da auf den sozialen Medien gesehen habe an Bildern, das hat mich zutiefst aufgewühlt. Und inzwischen habe ich auch keinen Twitter-Account mehr.
Auch selbst.
Das war einfach der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlauf gebracht hat, oder? Und dass man jetzt sieht, dass dieser Aspekt des 7. Oktober einfach so untergeordnete Bedeutung zu haben scheint, in der ganzen Diskussion und in diesen großen internationalen Instanzen, das bedauere ich auch sehr. Ja.
Hast du den Twitter-Account als Selbstschutz deaktiviert?
Oder? Ach, das hatte verschiedene Gründe, okay. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte einerseits nicht mehr viel beitragen zu einer sachlichen Diskussion und andererseits habe ich auch einfach nur noch sehr viel für mich Irrelevantes gehabt in meinem Feed. Während früher, da waren viele Journalisten drin, viele Politiker, Unternehmer, das war spannend. Das war für mich besser als der Nachrichtenfeed, den ich sonst auf einer Webseite hatte. Ich bin immer zuerst auf Twitter gegangen für die aktuellen News. Und ja, es ist einfach, hat sich total geändert. Ja.
Was sagst du denn zu diesem ICC-Fall?
Also ich muss mich da... Juristisch kann ich dazu gar nichts sagen. Da kenne ich die Rechtslage auch zu wenig. Ich finde, darum sage ich, ich fand deine Formulierung vorhin, die hat mir sehr gut gefallen. Die Aufgabe wäre, das Sicherheitsnetz hinten und nicht vorne, fast eine Profilierungssucht. Und das ist schon mein Eindruck. Das finde ich störend an diesem Fall. Die Tatsache des 7. Oktober so zu negieren und hier so, ich weiß nicht, zeitgeistig zu agieren, das steht einem Gericht schlecht an. Aber juristisch kann ich das gar nicht beurteilen. Das ist wirklich eine von ferne.
Vielleicht ist das diese Influencer-Ökonomie, die dazu führt, dass man diese 15 Minuten Ruhm auch mehr sucht. Oder diese Profilierungssucht, hast du es genannt. Dass man nicht mehr zufrieden ist mit der Aufgabe, die man hat, sondern eben über sich selbst oder seine Fähigkeiten auch hinauswachsen möchte. Und das nährt natürlich eine riesen Unzufriedenheit.
Ja, und das ist eben das Nächste, was ich sehr bedauerlich finde. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, jetzt der ICC, die UNO mit der UNRWA und ihren Strukturen, die sollten ja westliche Werte vertreten. Da war ja mal etwas Gutes gedacht, aber gut gedacht ist nicht gut gemacht.
Diese Institutionen sind teilweise gekapert schon. Also wenn man an den UNO-Menschenrechtsrat denkt, der Nationen drin hat, wo Menschenrechte jetzt wirklich nicht zuvorderst stehen.
Weil die meisten Staaten der Welt sind ja Diktaturen, nicht Demokratien. Also von dem her vertreten sie eine Realität.
Vielleicht, ja. Aber dann muss man an diesen internationalen Gremien arbeiten, oder? Dann haben sie ihre Bedeutung an sich verloren. Oder? Sie sind überholt. Das sind ja Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden und die in dieser Art und Weise auch gar nicht mehr überzeugen. Also auch der Sicherheitsrat. Wieso ist da Frankreich und England noch drin als ständiges Mitglied? Oder? Das macht keinen Sinn.
Ja, und vor allem der EGMR, der hat sich ja wirklich auch selber geschwächt mit dem, was er gemacht hat, weil der echte Schutz der Menschenrechte wäre ja eine wichtige Aufgabe. Also, dass es ein Gericht gibt, der die Menschenrechte wirklich schützt. Und ja, sie beschäftigen sich mit anderen Dingen. Offenbar ist ihnen das nicht mehr genug.
Ja, also ich habe auch große, das ist so, aber in diesem Fall speziell ist ja noch zusätzlich, dass sie gar keine Handhabe haben, jetzt irgendwas zu verändern, oder? Also da wird gar nichts bewirkt jetzt dadurch. Also man hat ja auch, der Case war zu Ende beraten Mitte Februar. Und Mitte März hat ja das Bundesparlament, ein neues CO2-Gesetz erlassen. Und dann im April kam das Urteil. Und jetzt, das ist ja wie eine Einladung. Ich weiß nicht, ob es einfach Schludrigkeit war oder Absicht vielleicht. Aber das ist eine Einladung, die ja jetzt man auch angenommen hat, dass man einfach sagt, ja, ihr habt da dieses neue CO2-Gesetz gar nicht beachtet. Ja, ihr habt in einem Verfahren, das 4 Jahre ging, habt ihr einen Monat, bevor wir tätig wurden, habt ihr den Fall geschlossen. Und da ist es, das neue CO2-Gesetz, gibt kein Referendum, wird in Kraft treten, voilà, wir müssen nichts mehr tun. Und darüber regen sich ja jetzt diese Klimaseniorinnen auch wahnsinnig auf. Aber das ist eigentlich eine Steilvorlage, die das Gericht selber gebildet hat und die dazu führen wird, dass eben jetzt gar nichts passiert oder beziehungsweise eher Schaden angerichtet wird, weil jetzt jedes Land, jede Diktatur sagen kann, ja, auch die Schweizer nehmen es nicht mehr ernst. Das ist wirklich sehr bedauerlich.
Ja, das ist halt Politik, es ist Aktivismus, der hier betrieben wird.
Ja, also wir sehen halt bei diesen Menschenrechten eine fortlaufende Fortentwicklung, die ich nicht sehr positiv sehe, voll und ganz. Also wir hatten ja diese Freiheitsrechte, die waren ja ursprünglich Instrumente, dass ich den übergriffigen Staat in die Schranken weisen kann. Und jetzt sind es plötzlich Instrumente, die den Staat ermächtigen, mich einzuschränken.
Da sind wir schon wieder bei wo war denn dieser Kipppunkt?
Ja, in der Juristerei ist der sehr kontinuierlich, oder? Und es ist ja gerade für meine lieben Kollegen in der Staatsrechtslehre, die da mit offenen Verfassungsnormen arbeiten müssen, die sind ja nicht konkret, da ist es natürlich besonders einladend, was reinzulesen, was dort gar nicht steht, oder? und was dann eben vielleicht einfach der politischen Meinung, der eigenen Überzeugung entspricht, aber nie intendiert war vom Verfassungsgeber. Ja.
Das fand ich noch spannend. Du hast Corona angesprochen und das weitens bürgerliche Lager hier einfach der autonome Nachvollzug gelebt wurde des Mainstream-Glaubens. Das fand ich schon auch spannend, gerade von deinen Kollegen vom Staatsrecht, außer Herr Clay hat da ja auch nie jemand pointiert Stellung bezogen. Das war wie...
In den Medien.
Das fand ich interessant.
Ja, aber es gab diese juristische Arbeit braucht Zeit. Ja. Die Aufarbeitung dieser Geschehnisse braucht Zeit. Das hat Andreas hat sehr schnell reagiert und in den Medien pointiert Stellung genommen. Er macht das auch super gut und sehr überzeugend. Aber in der Zwischenzeit gibt es natürlich Unmengen an Fachliteratur und diese sauber zu schreiben, hat einfach Zeit gebraucht. Oder das hat man nicht einfach so machen können. Oder? Also insofern möchte ich meine Kollegen auch ein bisschen in den Schutz nehmen. Es gibt sehr viele kritische Artikel. Nein. Ich glaube, das würde uns als Forscher überfordern, oder? Da zu allem sofort fundiert Stellung nehmen zu können. Oder? Wir sind in Prozessen drin, die Zeit brauchen, und wir wollen ja eigentlich den Rechtsentwicklungsprozess langsam, also vorantreiben durch fundierte Meinung. Und da waren wir halt wirklich von den Ereignissen überrollt.
Was denkst du denn, wie diese fundierte Meinungsbildung, dieses fundierte Abchecken der Prozesse, wie könnt ihr das in die Gesellschaft einspielen, wie könnt ihr das in die Politik einspielen? Das wäre ja extrem wichtig, dass gerade auch die Corona-Zeit, dass das aufgearbeitet und reflektiert werden würde. Ich weiß aber nicht, ob die Politik, ob die Gesellschaft da überhaupt noch Interesse
daran hat. Genau, besteht überhaupt ein Interesse?
Ja, wie spielt ihr das jetzt in die Gesellschaft wieder ein? Das wäre ja ein extrem wichtiger Debriefing-Prozess.
Ja gut, also das ist natürlich Teil, das in die Gesellschaft das Reinspielen ist nicht so einfach, auch in die Politik reinspielen. Aber das ist natürlich jetzt Bestand des Wissens, und das ist Teil, in einer nächsten Krise ist das Teil des Wissensbestands, der hoffentlich eine Rolle spielt. Aber das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik ist halt kompliziert. Und meistens fragt die Politik die Wissenschaft dann, wenn sie weiß, dass sie Applaus bekommt, aber möchte eigentlich nicht wirklich wissen, wie man es auch besser machen könnte. Und darum bin ich auch immer wieder skeptisch, wenn man große Wissenschaftsprojekte finanziert vom Bund oder für bestimmte Themen, weil man dann eigentlich eben diesen Applaus meistens sucht und nicht die Kritik oder das kritische Hinterfragen. Ja. Ich glaube aber, das beschäftigt uns schon, also das ist ein Verhältnis oder ein Problem, das schon ganz lang besteht, oder dass die Politik eben die Wissenschaft nur dann gern hat, wenn sie sie unterstützt und nicht für eine objektive Einschätzung.
Ja, das ist diese Fragmentierung. Ich finde es ja auch spannend, ich war letzthin unterwegs und habe Radio gehört, und dann hat jemand von der Gewerkschaft zu den EU-Verhandlungen gesprochen, und dann hat der wirklich von der Wirtschaft und den Arbeitnehmern gesprochen. Also wir alle sind Wirtschaft. Nein, wir schaffen es jetzt, das auseinander zu dividieren. Und wir alle sind Gesellschaft. Und so wären wir doch Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft. Das wäre ja eins. Und wir schaffen es und dividieren alles auseinander und koppeln den Arbeitnehmer von der Wirtschaft ab. Und die Wissenschaft kommt nicht in die Politik rein. Also das ist ja Wahnsinn, was wir hier für Verluste generieren.
Ja, Reibungsverlust. Ja. Mhm. Und alle funktionieren nach eigenen Gesetzmäßigkeiten und lassen sich durch Unterschiedliches triggern, oder? Ja. Ja. Es ist tatsächlich schwierig, hier Dialoge zwischen diesen Subsystemen zu führen. Ja. Vielleicht war das früher vernetzter, oder? Oder dass man auch mehrere Hüte aufhat.
Oder du als Denker musst zum Macher werden.
Ja, ich bin schon genug Macher, würde gerne mehr denken.
Machen ist wie Denken, nur krasser.
Aber du versuchst ja schon ein bisschen die die Grenzen zwischen den verschiedenen Sphären auch zu überschreiten und die Zusammenarbeit zu fördern.
Ja, weil ich glaube, dass wir im Silo gar keine Antworten mehr haben auf diese komplexen Fragen, die sich uns stellen, diese Herausforderungen. Und ich denke, auch die Schule, das ist auch so ein Monopolist wie das Arbeitsrecht aus dem 19. Jahrhundert. Da müssen wir uns schon auch hinterfragen. Wir können uns, nur weil wir uns erzählen, wir haben die beste Schule der Welt, wird es nicht wahrer. Hier müssen wir uns schon auch überlegen, was für Inhalte transportieren wir. Ich glaube, was unsere Kinder können müssen, das ist Prompt Engineering, Fragen stellen. Also das sehen wir im Rekrutierungsprozess. Wir stellen Aufgaben.
Prompting ist bei Prompting, uns jetzt eine ja. Ausbildungseinheit.
Ja, ist, ja aber wenn ich jemanden einstelle, mich interessieren nicht die Antworten, mich interessieren die Fragen, die jemand stellt. Und das Fragen stellen, Grenzen überschreiten, aus dem Silo ausbrechen, ja, das ist das auch das, was mich interessiert. Ich bin Mutter, ich bin Unternehmerin und ich bin Politikerin. Und um was geht es? Es geht um Gesellschaft, in der Familie, im Kleinen. Das Unternehmen ist eins größer und die Politik ist noch eins größer. Und ich glaube, wir müssen wirklich im Netzwerk denken, sonst haben wir keine Antworten. Schon gar nicht die Fragen, weil wenn ich nicht mit dir spreche, weiß ich nicht, was dich umtreibt. Ja. Stelle ich schon gar keine Fragen. Und nur wenn du und ich miteinander reden und ich deine Fragen kenne und du meine, finden wir gemeinsam Antworten.
Aber das ist etwas, was mich wirklich auch sehr zuversichtlich stimmt für meinen Job in der Zukunft, weil wir das eigentlich immer versuchen zu leben. Wir haben dieses Interdisziplinäre über den Tellerrand rausschauen, auch zusammen im Co-Teaching Veranstaltungen zu machen, wo diese Kontroversen aufscheinen, die Fragen eben plötzlich da sind. Das versuchen wir wirklich umzusetzen, um die Leute zukunftsfähig zu machen. Mhm. Aber die Tendenz ist monothematische Ausbildung, möglichst eben das Silo fördern. Und da müssen wir radikal umdenken.
Ja. Ja, also ich glaube, da braucht es Wettbewerb ab dem Kindergarten. Also dieses System, das müssen wir aufbrechen. Ja, da bin ich überzeugt.
Ja, da gibt es für manche, die zu uns kommen, ja ein böses Erwachen im ersten Jahr, oder? Wenn da radikal der Wettbewerb herrscht und 50% aufgeben im ersten Jahr. Und dann Leute, die vielleicht dann vom Gimmi her das Gefühl haben, sie wären eigentlich gut. Und das ist schon herausfordernd, dass das so spät erst kommt. Oder? Das geht dann auch mit einer riesigen psychischen Belastung einher. Oder wenn diese Erkenntnis erst so spät kommt, dass man vielleicht am falschen Ort ist.
Ja. Gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Peter Hettich und Katrin Wittmer-Gudl.
Gerne, danke.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.